Gnade Gottes, die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir wollen zusammen noch einmal beten. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns ausrichtest. Dass du uns ausrichtest auf dein Wort. Dass wir erfassen, wie groß deine Liebe ist, wie dein Plan mit uns ist. Dass wir erfassen, den ganzen Heilsplan. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns jetzt Konzentration schenkst zum Hören und zum Reden. Amen. In den vergangenen Predigten über die ersten Verse des Petrusbriefes haben wir gesehen, dass Petrus an verfolgte Christen schreibt, die in ihrer Umgebung eine deutliche Minderheit darstellen. Und diese Christen, die brauchen Ermutigung, um in ihrer Umwelt bestehen zu können. Beim letzten Mal haben wir gehört, wie Gott selbst sich in den Christen verherrlicht, indem er ihnen die Wiedergeburt durch Christi Auferstehung schafft, indem er neues Leben als lebendige Hoffnung und neues Erbe schenkt. Und das Erbe durch Gottes Kraft, durch seine Kraft bewahrt bis zum Erreichen der Seligkeit. Das heißt, er hat ihnen die Zusage gegeben, ihr seid in meiner Hand und ihr werdet die Seligkeit erreichen. Im heutigen Text ruft Petrus zur Freude darüber auf. Er ruft die Christen in Kleinasien dazu auf, sich über diese Bewahrung, die in Aussicht steht, dass sie sich darüber freuen und ermutigt sie gleichzeitig, denn sie befinden sich aktuell in schwierigen Zeiten. Es ist für sie nicht leicht, in ihrem Glauben zu leben. Wir wollen zuerst auf den Predigttext von heute hören. Das ist 1. Petrus 1, die Verse 6 bis 9. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Das Thema der Predigt steht auch auf dem Gottesdienstblatt. Freude und Leid im neuen Leben ist im Grunde eine sehr verkürzte Zusammenfassung des Predigttextes. Und ich habe den Text in zwei Punkte aufgeteilt. Einmal überschwängliche Freude, was wir im ersten Vers und in den letzten anderthalb Versen des Textes sehen. Und im zweiten Predigtpunkt, da geht es eben um das Leid, was besprochen wird. Und von einem Merkmal aufrichtigen Glaubens, nämlich dass aufrichtiger Glaube auch geprüfter Glaube ist. Kommen wir zum ersten Punkt. Die Christen in Kleinasien sind noch jung im Glauben. Und besonders aufgrund ihrer schwierigen Situation benötigen sie dringend Ermutigung. Ermutigung durch Petrus, der ihnen das Evangelium verkündet hat. Petrus hat ihnen in der Einleitung seines Briefes die Herrlichkeit des Handelns Gottes aufgezeigt und sagt ihnen jetzt zu, dass sie sich dann freuen werden, wenn sie, das ist Vers 5, steht nicht auf eurem Blatt, aus Gottes Macht durch Glauben zur Seligkeit bewahrt werden, die bereit ist und offenbar wird zur letzten Zeit. Petrus ist hier sehr bestimmt in seiner Zusage in Vers 6. Er sagt nicht, ihr könntet, würdet oder solltet euch freuen, sondern er sagt, ihr werdet euch freuen. Es handelt sich also um eine ganz bestimmte Zusage für die Zeit, die da gewiss kommen wird. Petrus lässt keinen Zweifel an seinem Zutrauen auf das Heilshandeln Gottes. In der Freude über die Errettung, in der Freude über das zukünftige Heil, erhalten wir die Kraft, die wir benötigen, um eben diese Nöte, die auch die Christen in Kleinasien benötigen, um die Nöte, in denen sie stecken, zu ertragen. Und diese Heilsfreude, Freude auf das, was kommt, wenn wir beim Herrn sind, das ist Gottes Wille. Die ganze Schrift, die ganze biblische Ermahnung ist darauf ausgerichtet, dass wir lernen, dass wir glauben und vertrauen auf das, was kommt. Dass wir unseren Schatz im Himmel haben. Gott möchte uns hinführen, dass wir das Evangelium erkennen und darüber jubeln und uns freuen. Das ist die Aussage seines Evangeliums, wie wir es im Neuen Testament lesen. Die ganze Schrift ist darauf ausgelegt und auch unser Text heute befasst sich zentral damit. Heilsfreude ist echte Glaubenshilfe und Lebenshilfe. Petrus malt seinen Brüdern in Kleinasien die Größe des Heils aus und es ist sein seelsorgerliches Anliegen, ihnen damit in der Not zu helfen. Und offensichtlich sind sie in Not, denn die Bedrängnisse, in denen sie stehen, darauf kommt Petrus in den nächsten Versen zu sprechen. Und damit kommen wir im Grunde schon zum zweiten Predigtpunkt und werden im Verlauf zum ersten Predigtpunkt im Grunde zur Freude immer wieder zurückkehren, weil wir werden sehen, wie das miteinander zusammenhängt. Petrus sieht die Gemeinde also in der Bedrängnis, wegen ihres Glaubens und ihrer Treue zum Evangelium von Jesus Christus. Wir wissen nicht genau, wie diese Bedrängnis aussieht. Aber es sind wohl in erster Linie äußere Einflüsse, die auf die Glieder der Gemeinde einwirken. Es sind wohl Schmähungen und Verleumdungen damit verbunden, aus ihrer Umwelt heraus, gesellschaftliche Ächtung, damals sicher auch sporadische tätliche Angriffe des örtlichen Mobs, möglicherweise auch lokale Polizeiaktionen gegen die, nennen wir es mal, christlichen Extremisten. Von innerer Verzweiflung der Gemeindeglieder, innerer Verzweiflung über die eigene Sündhaftigkeit der einzelnen Christen, ist hier nicht die Rede. Aber es ist auch ganz sicher nicht auszuschließen, dass das noch dazukommt. Petrus gesteht den Christen zu, dass sie sich aktuell in einer Zeit befinden, die ihre Treue zum Herrn herausfordert und möglicherweise Traurigkeit mit sich bringt. Gleichzeitig ermutigt Petrus und schreibt von einer kleinen Zeit. Wir wissen nicht, wie lang diese Zeit ist. Mag sein, dass es sich wirklich um eine kurze Zeit handelte oder als solche erscheint. Mag sein, dass sie lang erscheint, denn Zeiten der Trauer vergehen in der Regel nicht so schnell als Zeiten der Freude, sondern sie scheinen uns, diese Trauerzeiten scheinen uns subjektiv länger zu sein. Doch eines ist sicher. Im Vergleich zur Ewigkeit ist diese Zeit der Bedrängnis, ist die Zeit auf dieser Welt kurz. Selbst wenn wir das Gefühl haben, die Anfechtung, die Trauer, dauert vielleicht unser ganzes Leben, weil alles so beschwerlich ist. So ist die Zeit kurz mit Blick auf die Ewigkeit beim Herrn. Und damit befindet sich Petrus im Einklang mit Paulus, der im 2. Korintherbrief im 4. Kapitel schrieb, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Umso mehr hatten die Christen damals in Kleinasien und haben wir heute Grund zur Freude auf die Zeit, die da kommt. Jedenfalls hat die Zeit der Anfechtung den Sinn, unseren Glauben zu prüfen. Damit hatten die Christen vor allem unter Repressalien von außen zu leiden. Die Situation bei uns heute in Deutschland sieht sicher ganz anders aus. Die Welt ist so tolerant, dass sie jedem seine Meinung zugesteht und sie ist ganz pluralistisch gesinnt und verschiedene Meinungen nebeneinander werden ertragen. Ich weiß nicht, wie lange das noch so geht. Kann sein, dass wir, weil wir im Grunde einen absoluten Anspruch von Jesus Christus verkünden, dass es für uns irgendwann anders wird. Aber im Moment ist es jedenfalls noch nicht so. Kommen heute von außen schwierige Situationen auf uns zu, so sind sie in der Regel nicht auf unser Bekenntnis zurückzuführen, sondern beziehen sich auf unsere wirtschaftliche Situation. Zum Beispiel, dass wir in Arbeitslosigkeit geraten und im Grunde nicht mehr wissen, wie wir unsere Familie ernähren, wie wir über die Runden kommen sollen. Und uns begegnen natürlich auch Zeiten von Krankheit, wo es uns schwerfällt in diesem Leben. Am allerhäufigsten ist es aber im Grunde so, dass wir, wenn wir in schwierige Situationen kommen, dass wenn wir verzweifelt sind, dass wir eben erkennen, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Dass wir erkennen, dass wir Sünder sind und dass im Grunde alles nicht klappt und wir eben mit unserer eigenen Kraft am Ende sind. Wir stellen also fest, erst wenn wir in Verzweiflung über diese Dinge am Boden sind und nicht mehr weiter wissen, dann sind wir erst bereit und lernen wirklich unsere ganze Hoffnung auf den Herrn zu setzen. Bis dahin bilden wir uns oft ein, dass wir mit unserer eigenen Kraft im Grunde alles erreichen können, alles regeln können. Doch damit haben wir im Grunde weit gefehlt. Hier möchte ich euch kurz ein persönliches Zeugnis geben, wo ich gerade eben durch Anfechtung Stärkung im Glauben erfahren habe. Viele von euch erinnern sich noch, dass der Elias, als er ganz klein war, eben an einer Epilepsie erkrankt war. Und damit waren mehrmonatige Krankenhausaufenthalte verbunden, bei denen Martina ihn begleitet hat. Aber schlimmer noch, es gab im Grunde ganz wenig Aussicht, dass er wieder gesund würde. Es hat keine Medizin geholfen und die Zeit wurde immer länger. Und im Grunde gab es eben bei der Diagnose wenig Hoffnung, dass er wieder gesund würde, falls er überhaupt lange leben würde, was eben absolut nicht sicher war. Dazu kam damals dann noch der übliche Stress in der Gemeinde. Einige Mitarbeiter haben sich aus pragmatischen Gründen aus der Gemeinde verabschiedet und die anderen Kinder waren auch noch zu versorgen. Es war also eine ganze Menge zu erledigen und ich empfand diese Lage als ziemlich aussichtslos. Da hatte ich eben überhaupt nichts mehr unter Kontrolle. Und ich hatte das Gefühl, dass eben alles aus dem Ruder läuft. Und das ist eine Situation, mit der ich nicht gut zurechtkomme, weil ich eigentlich immer versuche, das alles eben unter Kontrolle zu haben, was in meinem Verantwortungsbereich ist. Aber hier war jetzt im Grunde gar nichts mehr zu machen. Und es blieb dann wirklich nichts anderes, als eben meine Sorgen auf den Herrn zu werfen. Und eben auf ihn zu vertrauen und zu sagen, es geht nicht, Herr. Ich komme alleine überhaupt nicht zurecht. Hilf du mir. Und ich bin in dieser Zeit eben ein ganzes Stück an den Herrn herangerückt. Was passierte dabei? Mein Glaube wurde gereinigt von Selbstüberschätzung und von der Auffassung, wenn ich mir genug Mühe gebe, dann wird schon alles klappen. denn hier klappte nichts mehr. Ich konnte Elias nicht gesund machen, konnte nicht allein für die anderen Kinder sorgen und ich kann auch niemanden in der Gemeinde halten. Ich durfte auf Gott vertrauen und erkennen, dass es mit meinen eigenen Fähigkeiten nicht weit her ist. Und zweifellos war das eine kleine Zeit mit Traurigkeit und Anfechtungen. Aber als ich in ihr drin steckte, da erschien sie mir lang. Jetzt, nach den Jahren, die vergangen sind, erscheint sie mir kurz. Und wie viel kürzer erscheint diese Zeit, denn es war ja im Grunde nur ein halbes Jahr, wo es richtig schwierig war. Wie viel kürzer erscheint diese Zeit im Angesicht der Ewigkeit, die wartet, auf die wir schauen dürfen. Der Glaube ist in dieser Zeit aber enorm gestärkt worden. Und heute wissen wir alle, wie gut Gott es gefügt hat. Wie dankbar ich sein darf. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch ein ähnliches Zeugnis geben kann über das, wo er selbst in Not gewesen ist, wo er selbst verzweifelt war und wo er dachte, ich komme hier nie raus. Und wenn wir dann unsere Sorgen auf den Herrn werfen, dann stärkt es am Ende unseren Glauben. Wichtig ist, dass wir erkennen, wenn wir uns in dieser Zeit der Traurigkeit und Anfechtung befinden, dass es nur eine kleine Zeit ist. Und ob es jetzt Monate sind oder Jahre, sie hält nicht ewig an. Die Seligkeit beim Herrn, die hält ewig an. Und diese Seligkeit, die erhalten wir allein durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Er hat sich für unsere Sünden geopfert und hat unsere Schuld bezahlt. Er hat uns zum Glauben gerufen. Es ist allein seine Gnade, dass wir gerettet werden. Den Glauben haben wir geschenkt bekommen. Es ist nicht unser Verdienst. Wir können nichts tun. Und doch, wir benötigen die Zeit der Anfechtung sogar, um im Glauben zu wachsen, um zu erkennen, dass wir Sünder sind. Und dass wir uns die Gnade nicht verdienen können. Es sind nicht wir, die die Geschicke lenken, sondern wir befinden uns in Abhängigkeit vom Herrn. In der Schriftlesung vorhin haben wir es gehört im 2. Korintherbrief. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Der Herr selbst hat uns zum Glauben berufen. Aber unser Glaube muss geläutert werden. Warum ist das so? Warum muss der Glaube geläutert werden, also gereinigt werden? Wenn der Glaube noch jung ist und wir aus der Welt kommen, dann haben wir noch viele Verhaltensmuster der Welt. Und merken erst nach und nach, dass dieses und jenes nicht zum Leben von Nachfolgern Christi passt. Vieles davon sind zweifellos offensichtliche und häufig nur äußere Merkmale, die wir vermutlich relativ schnell anpassen können. Aber wie sieht es in unserem Innern aus? Was machen unsere Gedanken, die keiner sieht? Und hier gibt uns Gottes Wort einen klaren Maßstab vor, in Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und das nicht nur nach außen in der Tat, sondern auch nach innen, in unserem Verhältnis zu Gott, in unserem Gebet, in unserem Glaubensleben. Auch hier möchte ich euch ein Beispiel nennen. Gestern auf dem Bekenntnistag in Wüsten ging es um das Leben als Christ in einer von Massenmedien geprägten Welt. Und der Vortrag von Dr. Klautke behandelte die Macht der Medien und dabei ging es insbesondere um das Fernsehen. Wie kann ich als Christ damit umgehen? In der Welt um uns herum ist es sehr häufig, wenn nicht sogar selbstverständlich, dass der Fernseher im Grunde dauernd läuft und ein sehr unkritischer Umgang damit üblich ist. Bin ich Christ geworden und möchte mich nach den Maßstäben von Gottes Wort ausrichten, so merke ich, dass ich auch im Umgang mit dem Fernseher kritischer werden muss. Denn die Mehrzahl der Sendungen beschäftigt sich mit Gewalt, Unzucht, Ehebruch und direkte und indirekte Gotteslästerung. Alles Dinge, die Gott nicht gefallen. Und so lesen wir es in seinem Wort. Setze ich mich als Christ weiter diesen Einflüssen aus, so kann ich Christus nicht näher kommen. Ich merke also, dass ich in meinem persönlichen Umgehen mit dem Medium Fernsehen etwas ändern muss. Mir bleibt, dass ich verantwortungsvoll damit umgehe, also den Konsum verringere und Programme gezielt auswähle oder dass ich den Fernseher ganz abschaffe. Das soll jeder selbst für sich entscheiden. Hatte ich vorher einen hohen Fernsehkonsum, so bedeutet diese Umstellung für mich womöglich einen starken Einschnitt, der mir nicht leicht fällt. Überall, wo ich Mühe habe, meinen Lebenswandel so zu ändern, dass er gottgefällig ist, da bin ich in diesem Läuterungsprozess, von dem wir im 7. Vers lesen. Es ist also, ja, dieses Fernsehen ist natürlich nur ein Beispiel. Es geht im Grunde darum, haben wir Gewohnheiten, die uns im Grunde eher von Gott wegbringen, als dass sie uns zu ihm hinführen? Haben wir Gewohnheiten, jeder für sich, dass er erkennt, ja, ich mache etwas und eigentlich weiß ich, es gefällt Gott nicht. Ich spreche auch mit keinem anderen drüber, weil ich mache es ja nur für mich, keiner merkt es. Aber wie gehe ich damit um, mit Gott? Und trotzdem glaube ich an Gott. Aber unser Glaube muss eben noch geläutert werden. Der kann ja reiner werden Gott gegenüber. Die Anbetung an Gott wird intensiver. Bin ich schon länger im Glauben und betrachte meine Gewohnheiten, so bin ich sicher, dass jedem von uns Dinge einfallen, eben von denen er merkt, dass er es vielleicht besser lassen sollte oder anders machen sollte, aber irgendwie nicht kann, obwohl uns diese Gewohnheiten eben von Christus ablenken. Und so merken wir, dass unser Glaube immer wieder gereinigt werden muss. Der Läuterungsprozess ist nötig, so wie Gold gereinigt wird und alle unreinen Substanzen abgeschieden werden im Prozess der Läuterung, werden die Metalle durch Erhitzen voneinander getrennt. Das Unreine wird also herausgeschmolzen. Diese Läuterung kann bei jedem unterschiedlich aussehen. Sicher ist nur, es ist eine schmerzhafte Zeit, weil wir das Unreine dabei aus uns herausbrennen müssen. Es sind diese Gewohnheiten, von denen wir nicht lassen können, und es tut uns, schmerzt uns, das zu lassen, weil wir auch Mühe haben, vielleicht erstmal Mühe haben, es einzusehen, denken, ach, ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Aber schauen wir wirklich auf unser Verhältnis zu Gott. Und stecken wir darüber in der Anfechtung, so kann diese bei jedem anders aussehen. Und es fällt uns schwer, diese Zeit positiv zu sehen. Erst wenn wir merken, dass Gott uns näher an sich bindet, dann löst sich der Schmerz. Und wir bekommen das Heil durch Jesus Christus in den Blick. Jakobus schreibt in der Einleitung seines Briefes: Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch. So dürfen es die Christen in Kleinasien und so darf es jeder Christ als Ehre empfinden, geprüft zu werden. Und deshalb verwendet Petrus das Bild der Läuterung von Gold, damit klar wird, es geht um Reinigung. Und das gereinigte Objekt in diesem Fall ist unser Glaube. Und dieser Glaube, der wird als wertvoll angesehen. Vers 7, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird. Der Glaube ist also wertvoller als Gold, als aller Reichtum, der von dieser Welt geboten werden kann. Der Glaube ist nicht so wertvoll, weil er Herzensfrieden und Lebenshilfe gibt, sondern weil er Gott ehrt. Darum geht es. Dieser reine und lautere Glaube führt uns dann automatisch zu, wie wir in Vers 7 weiterlesen, Lob, Preis und Ehre von Jesus Christus. Das ist das Ziel der Läuterung, dass wir auf Jesus Christus blicken und Heilsfreude entwickeln. Darüber freut sich Gott, wenn unsere Freude über das Heil entspricht seinem Willen. So wie Gott den Glauben schenkt, so lässt er auch den Glauben prüfen. Diese Leiden und Prüfungen kommen aber nur dann, wenn es sein muss. Das war bei Christus nicht anders. Nur eine von mehreren Stellen möchte ich zitieren. Nach dem Abendmahl vor Gethsemane in Lukas 22. Da sagt er, denn ich sage euch, es muss das an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben steht, das wird vollendet. Also auch Jesus Christus musste in diese Prüfungen. Und so müssen auch wir in diese Prüfungen. Wir sehen bei den Leiden unseres Herrn, dass sie nicht sinnlos sind. Und genauso ist es auch bei uns. Die Leiden oder besser Prüfungen, denen wir ausgesetzt sind, sind ebenfalls nicht sinnlos, sondern gehören in Gottes Plan. Es steht eine göttliche, liebende Absicht dahinter. Das ist unser Trost. Das ist der Trost für die Christen, an die der Brief gerichtet ist. Klar ist aber auch, dass nicht Gott uns versucht. Jakobus weiter im ersten Kapitel. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Diese inneren Anfechtungen, in die wir geraten, sind also durch uns selbst verursacht, beziehungsweise, wenn wir auf das Buch Hiob schauen, so gestattet es Gott dem Satan, die Gläubigen zu versuchen, um deren Glauben an Gott zu erproben. Bei den Christen in Kleinasien hat es sich anders verhalten. Sie sind in erster Linie in äußerer Bedrängnis. Sie sind in innerer Bedrängnis. Sie sind in äußerer Bedrängnis. Petrus weiß das und hebt noch einmal hervor, wie wunderbar es ist, dass sie Gott nachfolgen und die Nöte auf sich nehmen. Denn durch ihre Bewährung in der Bedrängnis weisen sie auf Jesus hin. Und sie tun das, obwohl sie, wie wir es in Vers 8 lesen, obwohl sie Christus nicht gesehen haben, haben sie ihn lieb. Und obwohl sie Christus nicht sehen, glauben sie an ihn. Jesus selbst hat eine Verheißung darauf gelegt. In Johannes 20, Vers 29, da spricht er, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. An diese Verheißung erinnert Petrus, um die verfolgten Christen zu ermutigen. Nach menschlichen Maßstäben ist das im Grunde nicht nachvollziehbar. Doch tatsächlich sehen die Gläubigen nicht mit ihren Augen Christus, sondern mit ihrem Herzen. Paulus schreibt an die Epheser, Epheser 1, Vers 18, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und uns geht es da nicht anders. Auch wir haben Christus nicht gesehen und wir sehen ihn nicht. Aber auch unser Gebet darf sein, dass wir erleuchtete Augen des Herzens haben und den Heilsplan Gottes erkennen. Denn diese erleuchteten Augen des Herzens bekommen wir von Gott. Wir müssen sie nicht selber holen. Wir können sie nicht selber holen. Wir können diesen Blick nicht von selbst bekommen. Sondern Gott schenkt ihn. Und das soll unser Gebet sein. Zum Abschluss kommen wir im Grunde noch einmal auf den ersten Predigtpunkt zurück. Petrus spricht in Vers 8b und 9 wieder von der überschwänglichen Freude. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Und diese große Freude tritt ein, wenn die Christen in Ewigkeit beim Herrn sind. Aber wir sollen eben auch gerade in der Anfechtung unseren Blick darauf richten, sollen eben gerade in der Anfechtung erkennen, was im Himmel ist, auch wenn wir es hier in der Welt schwer haben, wenn wir mit dem Herrn, auf den Herrn vertrauen und mit ihm unseren Weg gehen, dann können wir eben auch darüber fröhlich sein, auch wenn es uns schwer fällt. So wie Petrus es den Christen in Kleinasien geschrieben hat, in ihrer bedrängten Situation. So schreibt das es uns letztlich auch wenn wir keine Verfolgung leiden. Aber wenn wir eben mit uns, mit Gott in Zweifel geraten, dann sollen wir seine Verheißung nehmen und sollen uns auf ihn ausrichten. Zum Abschluss möchte ich uns aus dem Römerbrief aus dem 5. Kapitel die ersten 5 Verse lesen. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.